Tag 6, Dienstag, der 22.03.2016. Sossouflay, Big Mama. Um 4 Uhr rappelte der Wecker. Da fragt man sich doch, warum um Himmels Willen muss man mitten im Nichts so früh aufstehen. Doch wir sollten sehr bald entlohnt werden, denn der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir sammelten uns an der Kaffeestation und Tim fuhr uns alle noch halb schlaftrunken, natürlich bis auf Tim, in die absolut faszinierende Dünenlandschaft Sossouflay. Die Tore zu diesem Nationalpark wurden erst bei Sonnenaufgang geöffnet und dementsprechend hatte sich hier eine Schlange von Four-Wheel-Drive-Campers mit Zelten auf dem Dach gebildet. Doch dann kamen wir endlich durch das Tor und die Karawane setzte sich in Bewegung in eine Dünenlandschaft, die man mit Worten einfach unmöglich beschreiben kann. Heute Morgen noch aufgewacht in einer Geröllwüste und nun fuhr man durch einen Sandkasten der Natur. Diese Dünen, die sich fast geschmeidig vor dem stahlblauen Himmel entlang schlängelten, ließen einem den Atem stocken. Fast plastisch erschien die Grenze zwischen dem Himmel und dem gelben, ockerfarbenen und rotbraunen Sanddünen. Man findet keine Worte für diesen Anblick. An der berühmten und in jedem Reiseführer erwähnten Dune 45, auf der sich schon eine lange Kette von Touristen hinaufkämpften, fuhren wir vorbei, denn Inge kannte natürlich eine weniger frequentierte Düne, Big Mama. Hier wurden wir bereits von Jeeps empfangen, die wirklich in jedem Treibsand hätten fahren können und die uns an den Fuß von Big Mama brachten. Da lag sie und wir wollten rauf. Auf einen gerade mal 2 Füße breiten Grat ging es Schritt für Schritt durch den weichen Dünensand. Immer wieder rutschte man weg. Je höher wir kamen, umso steiler wurde dieser Berg aus Sand. Man musste aufpassen, seine Füße richtig zu setzen, um nicht abzurutschen. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, um diese spektakuläre Landschaft zu fotografieren, merkte ich, wie wackelig ich in den Knien wurde. Der Weg gab einem nicht viel Halt und ich malte mir aus, wie es wohl wäre, jetzt hier abzurutschen. Ich sah mich schon verloren in diesem Sandmeer ertrinken. Ich hatte also ganz schön viel Respekt, während ich immer weiter hochwanderte. Das Schlimme war nur, ich wusste, dass ich diese je abfallende Düne wieder hinunterrutschen oder laufen musste. Dieses Ritual galt hier als ungeschriebenes Gesetz. Zudem hätte ich eh nicht auf demselben Weg zurückgehen können, denn hinter mir kämpften sich noch viele andere zum Gipfel hoch. Meine Beine wurden immer zittriger. Ich traute mich schon gar nicht mehr rechts oder links zu schauen, geschweige denn nach unten oder hinter mich. Doch irgendwann fassten meine Weggefährten und ich uns ein Herz und begannen unseren Absturz. Ich war so todesmutig, wild entschlossen wie damals bei meinem Bungee-Jump, dass ich tief Luft holend einfach anfing, loszurennen. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass riesige Sandmassen hinter mir abrutschen und mich mitreißen würden, so wie man es von Lawinen kennt, und dachte nur, Sarah, du musst einfach nur schneller als der Sand sein. Doch nach dem ersten wild entschlossenen Schritt fiel ich fast kopfüber, denn der Sand war so träge und bremste mich, dass ich fast stecken blieb. So kann einen die Natur täuschen. Unten angekommen, mussten wir durch die Sossouflay zurück. Dieses Landschaftsbild ist wohl eines der bekanntesten Fotomotive, wenn es um Namibia geht. Völlig ausgetrocknet liegt diese Lehmbodensenke vor einem und vereinzelt ragen bizarr und gespenstisch anmutende verdorrte Baumstämme auf. Verhutzelte Überreste von einer einst wohl üppigeren Flora. Wir sammelten uns alle unter dem einladenden Schatten eines Kameldornbaums und warteten auf unser Wüstentaxi, welches uns rumpelnderweise zu unserem Bus zurückbrachte. Auf dem Rückweg zu unserer Lodge machten wir noch einen Abstecher zum berühmten Sesriem Canyon. Doch nach diesem beeindruckenden Dünenerlebnis wirkte der Canyon eigentlich eher unspektakulär. Am frühen Nachmittag kamen wir in Weltevrede an, und es dauerte keine 20 Minuten, bis sich der größte Teil der Gruppe am kleinen Swimmingpool inmitten dieser Geröllwüste wieder traf. Es herrschte fast eine entspannte Stille und ich denke, dass jeder erstmal diese fantastischen Erlebnisse verarbeiten musste. Diese Kontraste an einem Tag, Geröllwüste, Sandmeer, Canyon, Swimmingpool, das muss man erstmal verkraften. Und dann gab es abends auch noch Springbock-Lasagne. Lecker! Tag 7, Mittwoch, der 23.03.2016. Naukluft Nationalpark, Swakopmund. Wieder lag eine lange Wegstrecke vor uns. Auf der Nationalstraße, eine furchtbar staubige Schotterpiste, fuhren wir über den Kuisepass gen Westen. Weiter und immer weiter erstreckte sich diese karge Landschaft. Unbewohnt, kaum lebensspendend und dennoch trotzdem einige verwegene Pflanzen, Zebras und Oryx-Antilopen dieser Natur. Es muss ein lustiges Bild ergeben haben, als wir mitten im Nichts unsere kargen Lunchpakete auspackten, wo unser Bus und ein kleiner Bretterverschlag die einzigen Schattenspender waren. Die Landschaft fing langsam an, sich zu verändern. Vereinzelt sah man wieder kleinere Dünen und plötzlich fanden wir uns in einer Art Mondlandschaft wieder. Irgendwie war es fast surrealistisch, außerirdisch, als wären wir in die Filmkulisse von Mad Max geraten. Inge wollte uns unbedingt die älteste Pflanze der Welt zeigen, eine riesige Welwitschia. Doch so weit kamen wir nicht. Wir fuhren auf einer immer holpriger und abwegiger werdenden Piste. Mir kam das Lied »Es fährt ein Zug nach nirgendwo« in den Kopf. Die Stimmung im Bus sank und die Leute, mich eingeschlossen, begriffen nicht, warum wir nach 250 Kilometern Fahrt kurz vor unserem Ziel Swakopmund noch diesen Abstecher nur wegen einer 2000 Jahre alten Pflanze machen mussten. Irgendwann jedoch machte der Zustand der Straße dem Ganzen ein Ende, denn der Bus kam nicht weiter. Nach einem spektakulären Wendemanöver, ich hatte uns alle schon gesehen, wie wir hinter dem Bus standen, um ihn aus dem Sandgraben zu schieben, mussten wir also den ganzen Weg wieder zurück bis zur Hauptstraße. Ich merkte, dass die Leute genervt waren und überlegte, wie ich die Spannung aus der dicken Luft nehmen könnte. Da fielen mir die zwei Flaschen Sekt ein, die ich am Morgen noch in unserer Lodge gekauft hatte. Heureka, das war die Idee. Als wir wieder in dieser außerirdischen Mondlandschaft waren, hielten wir an. Inge und ich packten die zwei Flaschen aus und ließen die Korken knallen unter dem Motto »Sarah Schäfer-Reisen gibt ein aus, selbst in den entlegensten Winkeln dieser Erde«. Schon stieg die Stimmung und wir setzten unsere Fahrt nach Swakopmund fort. Wir staunten nicht schlecht, als wir nach all dieser Kargheit plötzlich vor dem Atlantik standen. Swakopmund ist ein beliebter Ferienbadeort mit 4-5 Geschäftsstraßen und kleinen bunten Häuschen im Kolonialstil. Zum ersten Mal seit Tagen hatten wir Gelegenheit, endlich mal shoppen zu gehen und Postkarten und Souvenirs zu kaufen. Da wurde uns erst bewusst, wie abgeschieden von jeglicher Zivilisation wir in den letzten Tagen gewesen waren. Am Abend fuhren wir dann zu unserer Unterkunft, dem Anandi Guesthouse Ocean View. Wir alle freuten uns auf das Abendessen bei einem kühlen Glas Bier oder einem Gläschen Wein. Wie üblich checkte ich vor dem Essen das Restaurant, um nach dem Rechten zu sehen. Ich merkte, dass irgendetwas nicht stimmte. Es gab zwar eine Bar und eine Theke, doch da standen keine Getränke. So fragte ich die Mädchen, die bedienten, wie sie denn die Getränke wie Wein und Bier servieren würden. Daraufhin antworteten sie doch tatsächlich gar nicht. Dies sei ein religiöses Haus, wo man keinen Alkohol serviere. Da wurde ich doch fast ohnmächtig, denn ich sah jetzt schon meine Leute auf die Barrikaden gehen. Ich stürzte zu Inge und riss Tim aus seinem Zimmer und machte ihm den Ernst der Lage klar. Es war schon kurz vor 19 Uhr, also Ladenschluss und somit kurz vor dem Super-GAU. Wir sprangen in den Bus und machten uns auf die Suche nach Alkohol. Klingt absurd, aber wir starteten eine Odyssee, um für die Germans Bier und Wein zu organisieren. Erst fuhren wir zu einem Supermarkt. Der daneben liegende Liquor Store hatte gerade seine Türen geschlossen. Wir sahen die Mädchen an der Kasse noch das Geld zählen und klopften und baten und bettelten, doch sie hatten kein Erbarmen. Ich lief in den Supermarkt, da ich wusste, dass die Supermärkte wenigstens Bier hatten, doch die Biertheke war abgeschlossen. Ab 17 Uhr darf in den normalen Supermärkten kein Alkohol mehr verkauft werden. Verzweifelt suchten wir nach weiteren Quellen. Eine Bar. Wir brauchten eine Bar, denn dann hätte ich, zu welchem Preis auch immer, wenigstens etwas gekauft. Doch die Bar, die uns empfohlen wurde, gab es nicht mehr. Dann sahen wir ein Hotel, natürlich das Beste und Teuerste am Platz. Dennoch nichts wie hin. Doch der Manager meinte wohl zu Recht, dass wir uns seine Getränke kaum leisten könnten und verwies uns an eine andere Bar. Das Problem war nur, dass diese Bar in einem der verruchtesten Viertel der Stadt lag. Mit einem großen Touristenbus sollte man dort besser nicht vorfahren. Also stellte uns der nette Hotelmanager seinen kleinen Bus und eine seiner Pagen zur Verfügung. Dieser fuhr uns dann in diese Bar, wo er zum Glück jeden zu kennen schien. Wir staunten nicht schlecht, als wir eine lange, sehr gut bestückte Theke sahen, die wie in einem Hochsicherheitstrakt hinter Gittern lag. Wie durch eine Gefängnistür schob uns die Bedienung die Sixpacks und die Flaschen Wein durch den Spalt. Es dauerte etwas, bis sie kapiert hatte, welche Menge wir bestellten, denn statt 6 Sixpacks schob sie uns erst 6 einzelne Dosen durch. Es bedurfte einiger Erklärungskunst, bis wir endlich hatten, was wir wollten. Wir bedankten uns bei dem netten Pagen mit den Worten »You helped us to save the German nation«. Stolz kehrten wir mit unseren Jagdtrophäen zurück und wurden jubelnd empfangen. So ging der Tag dann doch noch gut zu Ende.